Heute von Frankenstein oder seinem Monster zu sprechen, bedeutet die ganze Welt zu meinen. Mary Wollstonecraft Shelleys literarische Geschöpfe sind zu geflügelten Worten, zu Allegorien und schillernden Universalmetaphern geworden. Während wir aufnehmen, verbreitet sich laut Medienberichte die Omikron-Variante XGF Stratus, die auch Frankenstein genannt wird, weil sie sich aus Mutationen verschiedener Omikron-Subvarianten zusammensetzt. Selbst die Frankenstein-Metapher setzt sich aus Bruchstücken zusammen, aus Wissenschaftsskepsis und der Angst vor dem Kontrollverlust des Fortschritts. Sie kann als Linse gebraucht werden, um über Synthese, Symbiose, Synkretismus, Bricolage und Verschmelzung nachzudenken, über Schöpfungserzählungen und Mythen, denn immerhin trägt der Roman den Untertitel Der moderne Prometheus, über künstlerische Selbstschaffensprozesse und Revolutionen, über Einsamkeit, Distanz, Vergebung, Selbstvervielfachung und Spiegelung, über die Rache, die Liebe, den Tod. Wissenschaftlich war das Buch selbst auf dem neuesten Stand, bezog sich sogar unmittelbar auf zeitgenössische Fachdiskurse rund um Elektrizität, Magnetismus, Vivisektion, Galvanismus und erste Vorläufer der Evolutionslehre. Die napoleonischen Kriege hatten ein unruhiges Europa hinterlassen. Im Jahr 1816 liest eine Gruppe junger englischer Romantiker am Genfersee Schauergeschichten. Unter ihnen die damals 18-jährige Mary Goodwin, angereist mit ihrem späteren Ehemann Percy Shelley und ihrem Sohn. Im Januar 1818 erscheint der Roman über den Schweizer Viktor Frankenstein und sein Geschöpf. Er wird zum Teil der heutigen Popkultur. Gerade die 1931 erschienene Filmfassung mit Boris Karloff von James Whale prägt die Rezeption. Ob Godzilla, Rocky Horror, die Addams Family, Andy Warhol oder die Hammer Studios, jede Zeit findet ihre eigene Variante des Monsters. 2013 ließ etwa der irakische Autor Ahmed Sadawi in seinem Roman Frankenstein in Baghdad einen Schrottsammler die Einzelteile von Bombenangriffsopfern zusammensetzen und am 7. November erscheint eine neue Adaption von Guillermo del Toro auf Netflix. Wir haben Shelleys frühen Science-Fiction-Roman wieder einmal gelesen und wir sind Finn Benkert und die Autorin Maria Odojewskaja, Teil des Schauplatz-Podcasts und Dozentin an der Uni Sieg, wo sie sogar ein Seminar zum Thema Frankenstein gehalten hat. Herzlich willkommen zum ersten Gast, zur ersten Gästin in dieser Art von Dreierkonstellation, die wir hier aufmachen.
Hallo und danke für die Vorstellung.
Ich habe mich bemüht und es ist in Teilen irgendwie gelungen. Im Schnitt wird das dann alles funktionieren. Finn, ich glaube, der Anstoß zu diesem Thema kam auch ein bisschen von dir. Vielleicht wurde es dir von Maria nahegelegt. Wieso sollte man denn jetzt gerade, die Klischeefrage eigentlich bei der Besprechung jedes Literaturklassikers, warum sollte man jetzt gerade über Frankenstein sprechen?
Naja, natürlich kommt, wie du schon gesagt hast, diese Guillermo del Toro-Neuadaption am 7. November auf Netflix heraus. Und ich dachte mir, das ist doch immer, also neue Verfilmungen von Literaturklassikern sind immer eine gute Möglichkeit, um den Blick wieder auf die Klassikerseiten zu werfen. Und ich habe das Gefühl, Frankenstein oder der moderne Prometheus ist ein Roman, der jedem Menschen bekannt ist, wie du auch schon gesagt, das ist Popkulturgut, das ist allgemein Wissen, aber die Frage ist, wie viele Leute diesen Roman tatsächlich gelesen haben, ist dann vielleicht noch eine andere. Denn wie du schon gesagt hast, ich glaube, in der Rezeption hat die James Whale-Verfilmung ein bisschen das Frankenstein-Bild überschrieben hat. Das ist das, woran wir denken. Also wenn ich an Frankenstein denke, dann ist alles schwarz-weiß, dann denke ich an Boris Karloff und dann denke ich an hohe Räuber mit medizinischen Apparaten. Mhm. Und ich fand es sehr gewinnbringend, diesen Roman jetzt nochmal zu lesen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich ihn schon mal gelesen habe. Ich kann es aber nicht genau verorten. Und zu merken, dass das doch eine ganz andere Kiste ist als dieser sehr, sehr gute Horrorfilm aus den 30er Jahren, sondern eben ein sehr weitgreifender Text, der mit der Betitelung Gothic Horror eigentlich viel zu kurz gegriffen ist.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt im Universal Horror der 30er Jahre schon auch einen sehr nachhaltigen Stempel auf das kollektive Imagio, würde ich sagen. Also wenn wir uns die Mumie, wenn wir uns Dracula, wenn wir uns eben auch Frankenstein angucken, dann ist das sicher ein wichtiger Bezugspunkt, ganz unabhängig davon, dass noch hundert weitere Adaptionen in Filmform und Theaterstücke und Comics und alles gefolgt sind. Also I, Frankenstein von 2014 hat nicht im selben Maße uns alle im Würgegriff, ganz unabhängig davon, welche Qualitäten dieser Film hat oder nicht. Und das merkt man auch auf jeden Fall auch, man dichtet sicher in seiner Vorstellung, bevor man dieses Buch gelesen hat, man hat es in irgendeiner Form in einer von tausenden Fassungen vorher schon rezipiert, man dichtet viel hinzu, man subtrahiert sicher auch die Sprache. Maria, wie ging es dir denn? Wie war denn deine erste Erfahrung mit Frankenstein? Du hast jetzt dieses Seminar zum Buch gehalten, aber es gab sicher auch einen Zeitpunkt, da hattest du das Buch noch nicht gelesen, sondern es mehr so als Echo aus der Ferne vernommen.
Ja, also ich konnte genauso wenig sofort mit meiner Geburt lesen, wie es
wie die meisten, ja.
Wie es auch Frankensteins Kreatur selbst nicht konnte. Also so, es macht ja einen großen Teil von seiner Selbsterzählung aus, wie er lesen lernt.
Ja.
Und ja, also ich habe das natürlich so ein bisschen passiv durch popkulturelle Osmose wahrgenommen. Also natürlich habe ich ein gewisses Bild da vor Augen mit dieser an Boris Karloff geprägten Figur, dieser grünstichigen und vor allem stummen, nicht reden können Figur. Und mein Erstkontakt mit dem Buch war dann durch ein Seminar, was ich noch selbst in meinem Master gemacht habe. Mhm. Also da habe ich im Rahmen eines Seminars, das sich mit Gothic-Literatur beschäftigt hat, eben Frankenstein gelesen und da halt auch schon relativ früh diese Keimzelle von einer Idee bekommen, dann, dass ich gerne noch weitere Erzählungen, weitere Romane gerne lesen und untersuchen würde, die sich mit dem Monster, also dem monströsen Wesen als selbstsprechender, selbsterzählender Figur beschäftigt, weil das eigentlich so halt auch auf eine gewisse Art und Weise der Funktionsweise von Horrorliteratur eigentlich widerspricht.
Mhm.
So wie die Empathien in Horrorliteratur verteilt sind, ist eigentlich ganz anders, damit es als Horrorliteratur funktioniert. Und insofern ist es natürlich wahnsinnig interessant, dass eines der prägendsten Werke von ja unter anderem hier Horrorliteratur eben so ist, dass die Selbsterzählung des Monsters, die Selbstrechtfertigung des Monsters so einen wichtigen Teil davon ausmacht. Und das ist natürlich halt auch sehr bezeichnend, vielleicht auch nicht weiter verwunderlich, aber halt auch bezeichnend, wie stark diese Geschichte von Frankenstein eben vereinfacht wurde, weil es ja so einen großen Teil von der James Whale-Verfilmung und fast allen anderen Franchises oder sowas, was für einen großen Teil davon es ausmacht, dass die Figur nicht sprechen kann und was für einen großen Teil es wiederum vom Roman ausmacht, wie gut und wie eloquent sich die Kreatur ausdrücken kann.
Ja, ich musste an Paul Preciado, den spanischen Theoretiker, denken, mit seinem Text Can the Monster Speak? Und so ähnlich heißt ja tatsächlich auch dein Seminar The Monster as Narrator, Subjectivity, Agency, Cultural Resonance. Also es geht auf jeden Fall auch um die Frage, würde ich sagen, was sind denn Erzählungen, die vom Objekten, von gesellschaftlichen Außenseiterpositionen an Menschen herantragen? Und das ist sicher eine moderne Linse, die man heranträgt. Ohnehin muss man sagen, die Popularität, die gerade im Intro schon so ein bisschen anklang, merkt man auch daran, wie flexibel natürlich diese Universalmetapher ist. Also ich habe mal nachgeguckt, in Donna Haraways Manifest für Cyborgs zum Beispiel wird Frankenstein auch angesprochen und jeder moderne Technikdiskurs verweist irgendwann auf diesen Kontrollverlust, auf diese Kreatur, die lebt und in irgendeiner Form sich gegen ihre Schöpfer richtet. Finn, wie geht's denn dir damit? Was war denn deine Erfahrung mit Frankenstein und was war heute jetzt beim erneuten Lesen so deine Reaktion, wie war deine Stimmung, wie hast du das als Schablone für die Gegenwart gesehen?
Ich möchte gerne auf was, wie heißt denn das schwierige Wort, wenn man hier um antwortet, genau antworten heißt es. Ich möchte gerne schon mal was aufgreifen, was Maria sagt, was ich sehr spannend fand, nämlich das Monster als sein eigener Erzähler der Geschichte, denn das stimmt sicherlich schon normalerweise in der Schauerliteratur. Die Schauerliteratur ist eine Abgrenzung vom wahrgenommenen Anderen und eine Versicherung am Ende, dass das Andere wieder verbannt werden kann, dass das Andere ausgedrängt werden kann, zumindest in den frühesten Formen der Gothic-Literatur. Und das ist hier eben nicht so, dass Monster, die Kreatur, auch ja ein beliebter, möchte ich sagen, Fehler, aber eine beliebte Verwechslung. Frankenstein ist nicht das Monster, Frankenstein ist der Wissenschaftler. Das ist zumindest eine Verwechslung, die meine Eltern gerne immer tätigen. Also das ist ja auch so eine, sag ich mal, Namensdoppelsprechung. Wer Frankenstein sagt, spricht meistens von der Kreatur, ja, nicht von dem Wissenschaftler.
Wobei die neue Meta mir hier erscheint, man weiß mittlerweile auch, dass Frankenstein, der Wissenschaftler, also Victor, natürlich auch ein Monster ist. Also ich glaube, das scheint Teil so dieser mimetischen Fortführung, dieser Assoziationskette. Ja. Nein, das Monster ist nicht Frankenstein zu sein. Also heute weiß man eigentlich, ja, ist er eigentlich doch.
Ich würde sagen, ich erinnere mich an so ein Meme, wo man natürlich auch nicht weiß, wie echt es war, in dem es, glaube ich, einen Sun-Artikel gab, in dem es irgendwie hieß, Woker-Student claimed, dass das Monster das Opfer in Frankenstein ist.
Ah, das war auch neulich bei der Filmrezeption. Also ich glaube, es war entweder Entertainment oder Variety, dass sich jemand beschwert hat beim Guillermo del Toro-Film, es ja nicht angehen könnte, wie viel Empathie gegenüber dem Monster aufgebracht wird, was ja so halt ist, so ja gut, habt ihr mal den Roman gelesen?
Ja. Genau. Oder den James Whale-Film gesehen, der finde ich auch schon zumindest mit dieser kriechenden, seltsam stolpernden Kreatur schon auf so einer physischen Ebene immer so das Mitleid des Versehrten, des irgendwie nicht ganz Angepassten, des Nicht-Dazugehörenden hat auf jeden Fall. Also es liegt ja schon immer in jeder Adaption ein Grundlevel von Tragik, von Melancholie. Also ich glaube, man merkt halt auch so diese Teenager-Logik der Romantik, wo man immer das Gefühl hat, da geht es ja auch um Jugend, da geht es auch um das Nicht-Verstanden-Werden, da geht es um das Nicht-Dazugehören. Und ich meine, Mary Shelley, die noch Teenager war, als sie beginnt, dieses Buch zu schreiben, und Teenager blieb, als sie es vollendet hatte, in irgendeiner Form, die hat natürlich, glaube ich, diese Empathie mit dem Außenstehenden, mit dem Unfertigen schon immer eingeschrieben in ihr Werk auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, es geht ja auch noch weiter. Also, ja. Nicht nur so eine Teenager-Empathie, also so Empathie mit dem Außenseitertum, sondern dass die Selbsterzählung von der Kreatur halt auch so eine Coming-of-Age oder halt irgendwie sowas, fast schon ein Bildungsroman ist. So, er fängt an als ein Kind. Man sieht ihm beim Lernen zu. Man sieht ihm auch dabei zu, wie er lernt, was gut und böse ist. Und er sieht ihm dann dabei zu, wie er halt nicht nur von aller Welt verlassen ist, sondern gerade auch von seinem Vater verlassen. Also da ist ganz, ganz viel von einem verlassenen, verletzten Kind darin. Und das muss man dann darin halt auch sehen, glaube ich.
God, why hast thou forsaken me? Also wir denken wahrscheinlich allgemein nicht nur über irgendwie Paradise Lost, viel auch an die biblischen Beschöpfe, an den Adam, an Schöpfungsmythen. Ich muss sagen, diesmal habe ich diese umfangreiche Episode in der Mitte des Buches, die, wie du schon sagst, sehr bildungsromanorientiert ist, auch so ein bisschen als die Erfahrungswelt eines Kinogängers irgendwie begriffen. Wisst ihr, der Außenstehende, der schaut auf Menschen, die nicht ihn rezipieren. Er ist auch ein Voyeur, aber einer, der sich etwas erlernt. Und es gibt ja dieses Klischee, das auch von vielen Filmkritikern immer kolportiert worden ist, so das Kino als Empathiemaschine. Und er lernt ja nicht nur Sprachen, also zum Beispiel auch Arabisch in Teilen und so, sondern er lernt ja auch, was es heißt, miteinander Menschen zu sein, durch Äußeres beobachten. Also das fand ich einen sehr spannenden Versuchsaufbau einfach in diesem Buch.
Ich war, glaube ich, einfach überrascht davon, wie typisch dieser Roman für eine bestimmte Zeit ist, aber wie frisch er sich dennoch anfühlt. Also das ist ein, ich möchte es nicht umständlich erzählter Roman, aber es ist ein recht verschachtelt erzählter Roman. Es ist eine Art Briefroman, in weitestem Sinne, wenn man es so nennen möchte, beziehungsweise es gibt ja eigentlich eine Rahmenhandlung. In dieser Rahmenhandlung gibt es eine Binnenhandlung. In dieser Binnenhandlung gibt es nochmal eine Binnenhandlung. Und wenn man so möchte, wird diese Binnenhandlung nochmal teilweise von verschiedenen Briefen aneinander unterbrochen.
Ich habe überlegt, wie lustig es wäre, diese Geschichte über türkische Gefängnisse und diese Fluchtversuche der Familie so als eigenen Film zu adaptieren und zu sagen, ja, das ist meine Frankenstein-Adaption, ich nehme hier aber nur dieses kleine Kapitel und es ist eigentlich dann ein Melodram. Also ich glaube, was wir über diesen Roman auf jeden Fall sagen können, it contains multitudes. Es ist ein Verschrauben, ein Hinabsteigen, auch in nicht unbedingt Labyrinthe, aber es hat auf jeden Fall viele verschiedene Ebenen und findet viele verschiedene kleine Stränge. Und was mir diesmal besonders stark aufgefallen ist, es ist natürlich sehr, auch nach Art der Romantiker, verliebt in Naturbeschreibungen. Und ich finde es schon auch irgendwie faszinierend aus heutiger Sicht, dass ein Roman, der heute so technizistisch, der heute so technokratisch wahrgenommen wird, vor allen Dingen in der Beschreibung von schönen Berglandschaften und Blitzen und Gewittern irgendwie sich ergeht. Etwas, das wir wahrscheinlich gar nicht damit verbinden, weil das Technische uns heute oft eher unromantisch erscheint.
Also das ist halt auch irgendwie so eine merkwürdige Verschiebung, weil dass Frankenstein eben so als so ein Roman des Forschers oder Roman der, des Technizismus, wie du gesagt hast, verstanden wird. Weil ich glaube, das ist halt auch wirklich so die Überschreibung von diesen spektakulären Bildern aus den Frankenstein-Adaptionen. Weil wenn wir den Roman lesen, also halt wir haben die wirkliche Szene, wie die Kreatur zum Leben erweckt wird, wird da relativ viel ausgelassen. Also da wird nicht, soweit ich das noch erinnern kann, wirklich ins Detail gegangen, sondern da wird immer ein Mysterium der Schöpfung oder so ein Mysterium der Geburt gelassen, was halt auch natürlich zum diesen Gender-Aspekt des Romans beiträgt. Weil, weil natürlich finde ich auch gerade so in dieser Megalomanie, die Viktor Frankenstein an den Tag legt in seiner Selbstauskunft, liegt in dieser Megalomanie auch ein Geburtsneid. So, der findet es schon definitiv geil, dass er Leben erschaffen kann, ohne dafür jemand anderen, in dem Sinne eine Frau, zu brauchen. Das ist so das göttliche Wesen, dass er Leben ganz und gar selbst erschaffen kann. Und das macht natürlich was aus, wenn das von einer jungen Frau kommt, deren jung verstorbene Mutter Mary Wollstonecraft eine der irgendwie ersten bedeutenden Feministen von Europa war.
Vor allen Dingen so kurz natürlich auch nach der Geburt, also ich glaube 10 oder 11 Tage, je nach Erzählung. Und dann sind diese wichtigen familiären Tod ja auch ein permanenter Begleiter durch diesen Roman. Also wir bekommen immer neue Familienkonstellationen an die Hand, in denen dann immer wieder Menschen sterben. Also die Präsenz von Tod und Verlust, das, wogegen man vielleicht auch ankämpft mit der Geste des Wiederbelebens, die ist auf jeden Fall omnipräsent. Also es ist ein Roman, der durchzogen ist von so einem kontinuierlichen Schmerz, manchmal auch von einem Phantomschmerz. Manchmal sind die Sachen gefühlt auch schon verschwunden aus dem eigenen Leben, bevor man sie so richtig greifen kann. Also es ist so wenig Kontakt auch immer zwischen, sagen wir, Schöpfer und Geschöpf, manchmal auch zwischen Eltern und Kinder. Und das Elliptische, das gerade schon angesprochen wurde, das würde ich sagen, betrifft viele Szenen. Also auch die Todesfälle zum Beispiel, wenn dann Frankensteins Monster, wenn das Geschöpf irgendwann erzählen muss von dem Tod von William, in der deutschen Fassung Wilhelm, dann finde ich, passiert das auch mit einer schnellen Beiläufigkeit, die Filmfassung selten so richtig aufnehmen, sondern die zelebrieren natürlich auch die Körperlichkeit des Morbide und das wird hier viel ausgespart. Ich habe das Gefühl, die Natur ist auch immer die Leinwand, über der man die Disposition, über die man den inneren Schmerz irgendwie stärker ausdrücken kann als über Körper. Und wenn wir über Liebe sprechen, über Beziehungen, die stärksten Beziehungen scheinen hier immer freundschaftliche zu sein. Alle sehen sich nach Freunden, alle sehen sich mehr nach Kameraden als wirklich nach Liebesbeziehungen. Also es gibt da auch Hochzeiten, aber mir scheint das, was zwischen Männern passiert, schon dominanter zu sein als Beziehung zwischen Mann und Frau.
Ja, und da sind wir natürlich auch wieder, sag ich mal, beim von euch beiden schon angesprochenen Bildungsroman, also wo eben, sag ich mal, auch die freundschaftliche Bildungsfreundschaft, die Henry und Frankenstein hier pflegen, sicherlich auch etwas interessanter für den Roman ist als diese Liebe zwischen Elizabeth und Viktor Frankenstein. Kenneth Branagh hat das versucht in seiner Verfilmung etwas mehr herauszustreichen, indem er Elizabeth von Helena Bonham Carter spielen lässt und deutlich früher in die Handlung eintreten lässt. Ich möchte deswegen vielleicht auch kurz einmal hier eine Lanze brechen für die Kenneth Branagh Frankenstein-Verfilmung, die ich für etwas ungerechtfertigt überhasst halte. Sie ist leider auch nicht sonderlich gut, aber sie ist jetzt auch nicht ganz so schlecht, wie alle Leute euch sagen wollen. Herr Branagh hat zumindest versucht, diesen ganzen Text zu verfilmen. Das ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, weil sich die, sag ich mal, Verschachtelung dieses Romanes nicht unbedingt für einen Film halten. Mhm. Aber ja, man kann durchaus doch mal reingucken. Aber lasst uns gerne später auch nochmal über die Bildungsgeschichte dieses Romanes und über die Bildungsangebote reden, die er macht.
Genau, ich wollte nochmal drin einsteigen, so zum Thema Kameradschaft, und zwar so einerseits, was ich schon ganz richtig gesagt habe, so die Aussparung von Frauen aus diesen wirklich engen Beziehungen, und so, ich finde nicht, dass es etwas ist, was man in einer Filmadaption zum Beispiel bei dem Film berichtigen müsste, weil ich glaube, das ist durchaus Absicht, dass diese Frauen, die es da gibt, ausgespart und objektifiziert werden, weil ich glaube, das Aufzeigen von Misogynie ist da auch durchaus Absicht. Also halt so, Elizabeth wird ja gerade von Viktor Frankenstein in ihrer Einführung so komplett vergegenständlicht. So, sie, er sagt, so, die ist mein Spielzeug, mit dem ich spiele. Sie ist mir anvertraut. Sie ist mein allein. So auch wie Justine, diese Haushälterin, behandelt werden wird, also dieser relativ tragische Fall von Justine. Ich glaube so, also die Homosexualität und also die Aussprache von Frauen, das und halt natürlich auch die Braut von Frankenstein, die es dann nicht gibt, das soll uns durchaus auffallen. Mhm. So, das ist kein Manko des Romans, sondern ein Thema des Romans. Und ja, dann zum Thema Kameradschaft, so auch abgesehen von der homosexuellen Ebene, ich glaube, also was meine so mit Hauptthese war, so noch in meiner Masterarbeit und auch im Seminar, ist dass es in diesen Romanen so nicht nur auf der Ebene von der Kreatur, sondern auch auf der Ebene von Victor und auch auf der Ebene von Robert Walton, so es geht darum, also hier im Paul Ricoeurschen Sinne, um Selbsterkenntnis, und dazu gehört, von anderen erkannt zu werden. So, also Paul Ricoeur, der hat wesentlich dazu beigetragen, dass Narratologie in der Psychologie so aufgenommen wird, sondern so, dass die Selbsterzählung als wichtiges so psychologisches Ding, also zur Bildung von der Identität anerkannt wird. Und das ist es hier auch. Deswegen ist der Roman wahrscheinlich auch so schwer zu verfilmen, weil es hier, also zumindest für mich in meiner Lesart, so auf in allen drei Ebenen unfassbar viel über Selbsterzählung und Selbstzeugnis geht. Also Robert Walton schreibt Briefe an seine Schwester. Viktor Frankenstein macht einen verzweifelten Selbstrechtfertigungs- und Selbsterlösungsversuch darin, dass er diesen ihm zugetanen Fremden nach langer Zeit der Einsamkeit seine Geschichte erzählt. Und dann natürlich vor allem ist es existenziell für die Kreatur, dass ihr Vater, ihr Schöpfer sie erhört. So, das Selbsterzählen, das von anderen erkannt werden, also diese Suche nach Gemeinsamkeit, Solidarität, Kameradschaft, halt so einer wirklich umfassenden, nicht nur romantischen Liebe. Das zieht sich durch alle die Geschichten des Romans, und das ist halt auch die große Tragik der Figur, so was er auch selbst erkennt. So, es gibt nichts, was die Kreatur mehr will, als dazugehören und geliebt werden. Und das ist das, was sie niemals bekommt, was sie innerhalb der Geschichten jemals bekommt. Und das ist das, was wir als Leserinnen und Leser halten. Natürlich, wenn wir wissen, dass die Figur es will und es verdient, weil sie irgendwie so gut auf die Welt kommt und sich wirklich bemüht, so, wir glauben dem Selbstzeugnis der Figur, und wir sehen gleichzeitig, wie andere darauf reagieren. Also in der Diagese.
Und deshalb würde ich sagen, es ist auch immer ein Roman, der scheiternde Subjektivierung figuriert. Ja. Also indem es ganz stark darum geht, es wird ja immer diese Darstellung des Selbst, die wir hier beschreiben, dieser Versuch durchzubrechen in die Intersubjektivität, die scheitert. Im Endeffekt wird sie immer zurückgewiesen. Im Endeffekt nehmen allein wir als Leser sie wahr. Und so ist vielleicht das auch ein bisschen natürlich die Beziehung, die wir zum Lesen, zum Roman an sich haben, oder? Also wir sehen da Dinge, die nie ganz lebendig sein können, denen wir aber oft eine Lebendigkeit zuschreiben in unserer Wahrnehmung, vielleicht auch in unserem Begehren, in unseren Sehnsüchten. Und ich glaube, es ist natürlich auch ein Roman darüber, dass das, was auf den Seiten stehen kann, dass das, was wir eben als den Schöpfungsakt des Schreibens begreifen, der natürlich in irgendeiner Art Spiegelung halt von so zum Beispiel der Schöpfung durch Geburt oder sowas ist, dass die aber nicht auf dieselbe Weise lebendig sein können, sondern dass die immer durch Menschen wirken halt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein, sagen wir, literaturtheoretisch total interessanter Roman auf dieser Ebene.
Ja. So, im Grunde geht es ja darum, so die Kernaussage oder so dann das, warum die Figur sowohl Viktor Frankenstein als auch seine Kreatur flehen, ist: bitte erkenne mich als der ich bin, über die Mittel von Sprache, über die Mittel von Eloquenz. Und die Tragik der Kreatur liegt darin, dass er, obwohl er bestimmt die bei weitem eloquenteste Figur in diesem Roman ist, die seine Geschichte am besten erzählt. Ich glaube, auch das ist Absicht, dass die Teile von der Kreatur besser geschrieben sind als diese sich recht häufig wiederholenden Teile von Viktor Frankenstein. So, auch wenn er sehr gut Selbstzeugnis ablegen kann, so, er wird niemals als der erkannt, der er ist, bis er zu dem wird, für das Menschen ihn halten, nämlich zum Monster.
Ja.
Erst dann erfährt er eine Selbstwirksamkeit, erst dann erfährt er eine Handlungsfähigkeit, erst dann erfährt er, dass die Dissonanz weg ist, dass er handlungsfähig wird und verstanden wird als der, der er ist, aber das alles, was er sein kann in der Welt, ist ein Monster.
Und wir sehen permanent diese Sehnsucht des Romans nach einer größeren moralischen und juristischen Komplexität. Wir haben hier erstaunlich viele Gerichtsprozesse, die in der Regel damit enden, dass Unrecht gesprochen wird. Und es geht hier dann zum Beispiel natürlich auch um Rassismus. Wir erinnern uns an die Erzählung über den reichen türkischen Händler, der auch eher für seinen Wohlstand verurteilt wird und weil er von außen kommt. Wir sehen natürlich auch die Situation, in der Viktor Frankenstein selbst für Henrys Tod dann eben verurteilt wird in Teilen oder zumindest halt vor Gericht gestellt wird, weil er im falschen Moment irgendwo ankommt. Und diese Sehnsucht nach einer neuen Komplexität in der Begegnung mit dem anderen ist ganz entscheidend, wobei ich in diesem Fall auch die Verurteilenden ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil dann tritt Frankenstein in diesen Raum und sagt, oh, meine tödlichen Maschinationen haben wieder zugeschlagen, meine Zerstörung ist weiter vorangeschritten. So, das ruft man nicht, wenn man am Tatort ist. Das ist einfach so rein, was die Selbstbelastung angeht, nicht super clever, Viktor. Das macht man anders, wenn man nicht verurteilt werden
möchte. Ja,
Viktor
ist auch einfach nicht super clever.
Oder?
Muss man halt auch sagen.
Ja. Und das ist ja, sag ich mal, das Spannende, weil ich finde, noch mehr als ein Roman der Romantik oder der Schauerromantik ist es ja auch ein Roman, der sich sehr stark mit der Aufklärung auseinandersetzt, wie es irgendwie auch die ersten Schauerromane getan haben. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Geisterseher von Friedrich Schiller gelesen habt. Das ist auf jeden Fall ein Text, den Frau Shelley selber erwähnt als maßgeblichen Text auch irgendwo oder den auch viele andere heute sogenannte Gothic-AutorInnen erwähnen als maßgeblichen Einfluss für ihre Werke. Der Geisterseher ist ein Text von Schiller, in dem eine etwas komplizierte Erzählkonstruktion, ein unbekannter Graf von O, also der volle Name ist so ausgeschwärzt im Romantext immer, mit einem Prinzen in Venedig unterwegs ist. Da passieren dann allerhand mysteriöse Sachen. Das berichtet unser Graf von O einem Freund per Brief. Und dann gibt es in der Mitte des Romanes ein sogenanntes philosophisches Gespräch, in dem sich zwei Figuren eben über die Aufklärung an sich und über aufklärerische Dogmatiken unterhalten. Auch da ist es so, dass das Unheimliche der Katholizismus ist, der über uns kommt in unserer eigentlich
aufgeklärten Welt. Das kann ich aus meiner Jugend auf jeden Fall bestätigen. Es deckt sich mit meiner Erfahrung.
Es aber auch sehr viel, sag ich mal, um das Sehen geht. Darum, dass wir mit den Augen dann übernatürliche Phänomene dekodieren können. Es gibt dann da unter anderem eine Seance, und die dann eben als Scharlatanerie abgetan wird. Aber ja, es ist ein Roman, der sich tatsächlich damit beschäftigt, was heißt es eigentlich, ein aufgeklärter Mensch zu sein? Ja. Und Mary Shelley stellt uns ja zwei aufgeklärte Subjekte gegeneinander, nämlich Frankenstein und seine Kreatur, in einer Welt, die aber anscheinend, obwohl sie das Produkt der Aufklärung ist, nicht komplett aufgeklärt ist, denn Gerichte funktionieren nicht, wie Lukas gerade schon so gut gesagt hat, oder verurteilen die Falschen, basieren auf Rassismus. Und auch das Monster, ich habe jetzt selber gar diesen Begriff, sagen wir die Kreatur.
Bitte nennt mein Baby nicht Monster.
Das Geschöpf, die Schöpfung, unseren Homeboy, Little Frankie nennen wir ihn
Adam.
Jetzt. Ich würde auf jeden Fall sagen, es kommen natürlich noch andere Faktoren als Rassismus dazu. Also ich würde sagen, zum Beispiel die erste Verurteilung, die wir sehen, ist klassenbezogen, oder? Also wenn da eine Dienerin verurteilt.
Ja, nee, nicht mal nur das. Also ich meine, der Justine wird ja verurteilt, weil die Kreatur es so manipuliert. Das ist das ist die erste böse Tat, die Kreatur nicht im Affekt tut, sondern die halt wirklich premeditated ist. Und insofern ist das wichtig für die Selbstwerdung der Kreatur, weil er eben so seine Kompetenzen des Erzählens, und wir wissen, die Kreatur ist ein sehr kompetenter Erzähler, dass er seine Kompetenzen des Erzählens dafür nutzt, um Menschen zu schaden. Ja. Also,
ich würde nur sagen, dieser Urteilsspruch ist natürlich nun trotzdem ein, sagen wir, imperfekter, weil Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde hier trotzdem mit Conjecture argumentieren, wenn halt nur dieses Bild allein, das bei ihr ist, schon reichen muss, um sie zum Tode zu verurteilen, dann ist es vielleicht ein bisschen kurz geschlossen. Aber allgemein würde ich auch sagen, die Aufklärung ist hier auch immer ein Eroberungsfeldzug. Denn natürlich hat es ja, ist es kein Zufall, dass wir beginnen mit einer Arktis-Expedition und von dort dann zurückspringen eben in unsere Viktor-Frankenstein-Geschichte. Und ich würde sagen, so dieses Triumvirat aus männlicher Eroberung, Kolonialismus und Aufklärung, das wird hier schon sehr stark zusammengedacht. Dieses Gefühl, okay, warum versuchen wir Dinge zu verstehen? Naja, aus demselben Gründen, nämlich die Eroberung von Ruhm und die Bedeutung für die Geschichtsbücher, von denen aus wir auch eben in die Arktis ziehen. Also ich meine, wenn am Ende unser Frankenstein für die versammelte Schiffsmannschaft große pathetische Reden hält, in denen es um die Eroberung und das Mann werden und das Scheitern und die Feigheit geht, dann sehen wir ja schon, dass da auf jeden Fall auch, sagen wir, die Tochter einer Feministin mit einer gewissen Skepsis auf diese Art von Bravado, auf diese Art von Braggadocio irgendwie blickt und sich denkt, so mein Gott, ein bisschen albern ist es ja auch schon, wie ihr da versucht, sagen wir, alles fallisch aufzubereiten irgendwie. Also ich habe auf jeden Fall schon das Gefühl, das ist auch offen für postkolonialistische Lesarten, für feministische natürlich. Und das wird auf erstaunliche Weise schon so parallel geschaltet, finde ich.
Ja, so eine der eindeutigsten Hinweise ist halt auch einfach so die Lektüre, die die Kreatur liest, so in ihrem Bildungsumfang. Genau, The Ruins of Empires, also das ist halt wirklich eine erstaunlich eindeutige Stelle, ja. wo eben Kolonialismus als solches kritisiert oder halt irgendwie so der Lächerlichkeit, der Ineffektivität preisgegeben wird. Genauso wie halt auch diese ganze Schöpfungsgeschichte von die Kreaturschöpfungsgeschichte von Victor auch irgendwie so sehr deflated wird, so weil ich glaube, wir sollen die Figur des Victor Frankenstein auch ein bisschen als pathetic begreifen. Das ist auch so eine Sache, die auch die Adaptionen meistens so drüber bügeln, weil so wie ich das verstehe, ist halt Victor Frankenstein noch relativ jung. Der ist kein Doktor, der bricht seine Studien ab. Der wird irgendwann wegen seiner Arroganz und seiner Sturheit aus dem wissenschaftlichen Betrieb durchaus rausgekegelt. Das ist eine Art von jugendlicher Rebellion und auch durchaus so, könnte ich sagen, jetzt nicht in irgendwie klinischen Sinne, aber eher in literarischen Sinne, einem Narzissmus, weil letztendlich sehr, sehr viele Sachen von dem, die Victor Frankenstein sagt, über seine Schöpfung, über Beweggründe, um die Kreatur zu erschaffen, es letztendlich eine Verlängerung seiner selbst ist. So nicht nur irgendwie so göttlich sein, sondern der ist dann letztendlich auch so enttäuscht, dass die Kreatur hässlich ist, weil die Kreatur die Verkörperung seiner Ambition ist. Und dann sieht er seine Ambition und dann sieht er, wie seine Ambition laufen lernt. Und der ist entsetzt, weil sein Spiegelbild nicht dem entspricht, wie er sich selber gerne gesehen hätte. Beziehungsweise sein Spiegelbild ist mehr als sein Spiegelbild, weil es sich auf einmal bewegt. So, das ist eine der Kernstellen für mich in dieser Selbstbeschreibung oder in diesem Selbstzeugnis von Victor, nämlich dass er sagt so, ich fand ihn schon auch irgendwie unansehnlich, die Kreatur schon auch irgendwie unansehnlich, als sie davon vor mir irgendwie leblos lag, aber ich fand sie erst richtig furchterregend, als sie angefangen hat, sich zu bewegen. Dann nämlich, wenn so auch irgendwie dieses Eltern-Kind, Eltern-Kind-Metapher, dann nämlich, wenn das Kind ein selbstständiges Wesen ist und nicht nur die Verlängerung seiner selbst, nicht nur die Verlängerung von seiner eigenen Arroganz, dann wird es furchterregend.
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Ich hätte es tatsächlich, glaube ich, eher mit, sage ich mal, dieser standardunheimlichen Freud-Definition von der belebten Puppe gesehen, die man natürlich auch teilen kann oder nicht. Aber ja, sehr guter Punkt auf jeden Fall, Maria. Danke.
Ohnehin ein Roman mit wahnsinnig vielen Spiegelungen. Oder die Figuren scheinen ja auch alle irgendwie so Echos. Nicht nur, dass Frankenstein und sein Geschöpf irgendwie Bildungsgefährten sind. Wir sehen gleichermaßen so ihren Aufstieg. Wir sehen die Bücher, die sie lesen. Und der eine liest halt vielleicht dann die ganz falschen Bücher. Also er liest Agrippa Kepler und Paracelsus und Albertus Magnus, was in dieser Zeit nun komplett in die Irre führt. Ich glaube, das deckt sich dann mit meiner Leseerfahrung. Ich habe sicher auch genug Quatsch gelesen, der mich irgendwie in komplette Sackgassen gebracht hat. Aber auf der anderen Seite ist dann jemand, der, sagen wir, mit demselben Wissbegieren dann doch mehr findet und der vielleicht auch mehr auf die Menschen blickt, aber auch in jemanden wie Henry, der natürlich auch auf dieselbe Weise versucht aufzusteigen und Dinge zu finden in anderen Bereichen und diesen ganzen Familien und so. Also ich habe das Gefühl, in diesem Roman sind schon eine ganze Menge Menschen und vor allen Dingen Männer, die sich auf irgendeine Weise ähneln, die gleichermaßen nach Freundschaft, nach Verbindung, nach einer Art von Selbsterfahrung, von Resonanzerfahrung in der Welt irgendwie suchen. Und ich muss sagen, ich sehe da vielleicht schon ein bisschen mehr Ambivalenz in der, im Verhältnis zu diesen Figuren als vorhin anklang, weil ich glaube schon, dass dieser Grundpathos, dieser romantischen Sprache, die Shelley in alles logischerweise legt, dass da auch immer eine gewisse Sympathie für ist, oder? Also ich habe das Gefühl, diese Sehnsucht von Frankenstein mit der Welt in Verbindung zu treten, Freunde zu finden oder die eben von unserem Kapitän oder so, oder auch diese Reden am Ende, die werden schon zumindest ernst genommen, insofern sie Emotionen vermitteln, insofern sie das Phänomen der Emotion als Zugang zur Welt begreifen. Also es ist doch auch ein romantischer Roman, oder? In der Art, wie er mit diesen Empfindungen als Zugang zur Welt hantiert. Also ich würde sagen, da ist nicht nur Ablehnung und Spott gegenüber Victor, sondern auch eine Bewunderung zumindest für den Versuch. Und das Scheitern ist dann halt eine Konsequenz, mit der man leben muss.
Ja, ich meine halt auch so, Victors große Sünde ist halt die Verstoßung seiner Figur. So, das ist genau da, wo er sich der Verbindung verweigert. Und in dem, was du romantisch nennst, das würde ich halt auch humanistisch nennen. Ich denke, wie gesagt, so, dass die Suche nach Verbindung so das Grundthema ist, was sich durch alle diese Erzählungen zieht, auch bei Robert Walton. Also ich denke auch nicht, dass Mary Shelley die Figur des Victor so komplett verspottet. So, sie macht eine große Lupe, einen großen Fokus auf eben seine Fehler, auf die Fehler von einer jugendlichen männlichen Arroganz, aber so das Pathos, was seiner Einsamkeit anhängt, aber was auch so seiner Vereinsamung anhängt, die irgendwann stattfindet, weil die Kreatur ihn dazu treibt, das ist echt so, also vor allem weil so, wo du da auch schon von Spiegelung gesprochen hast, so diese Wechselbeziehung zwischen der Kreatur und ihrem Schöpfer, letztendlich erfährt die Kreatur eine selbsterkennende Selbstbestätigung, eine Bestätigung der eigenen Kapazität dadurch, dass sie zum Monster wird. Monster sein ist die einzige Art und Weise, wie sie Macht auf die Welt ausüben kann. Und was sie dann macht, ist so als Rache an Victor genau das Leben leben zu lassen, was die Kreatur selbst geführt hat, nämlich als Verstoßener und als Vereinsamter. So die Spiegelung, da zeigt sich auch eine Sehnsucht, klar, auch irgendwie, ich find's auch ganz bemerkenswert, dass letztendlich die Kreatur auf die gleiche Art und Weise und parallel zu Safi, dieser türkischen Prinzessin, die Sprache lernt, aber Spiegelung ist auch etwas Aufdruktuiertes, was die Figur halt so ihrem Schöpfer aufzwingt, Spiegelung als Gemeinsamkeit, so, man will jemand haben, in dem man sich selbst spiegelt, und wenn man das nicht kriegt, dann bringt man den anderen dazu, ein Spiegel von sich selbst zu sein.
Das stimmt. Das ist auch eine Grausamkeit vielleicht manchmal in dem, was wir als Empathie begreifen, als Mitleid. Denn wenn wir dann leidender sind und Mitleid irgendwie da im Raum steht, dann wollen wir vielleicht auch, dass der andere auch mitleidet, indem wir irgendwie unsere inneren Zustände vielleicht ohne ein Verständnis dafür, dass da ein anderer steht, ein anderer Mensch, ein anderes Subjekt, indem wir dann ihm diese Innenwelt übertragen wollen. Und das ist sicher auch hier ein großes Thema. Ich meine, in den letzten Jahren gab es ja immer wieder auch essayistische Versuche zu sagen, okay, stoßen wir nicht an Grenzen, wenn eigentlich alles Empathie und Relatability irgendwie sein sollte. Und ich finde, das ist in diesem Roman auf jeden Fall schon angelegt und vielleicht parallel dazu, vielleicht eine Sozialfigur der Gegenwart nochmal als Schablone, das Monster oder auch Frankenstein als Incel. Könnt ihr damit vielleicht was anfangen? Weil das geht ja schon um Nähe, die als größte Sehnsucht irgendwie angestrebt wird, als eine Liebesbeziehung. Also Sexualität wird relativ explizit ausgespart oder sagen wir, existiert im Subtext. Sie wird nicht ausgespart, würde ich sagen. Aber irgendwie hatte ich bei diesem Menschen, der da von außen zusteht und einfach nur dazugehören will und daraus Hass entwickelt, an das, was heute als
okay.
Es als Incel verstanden wird, denken.
Ich danke dir für den letzten Satz gerade nochmal, für dieses, der dazugehören möchte, aber abgelehnt wird. Ich frage mich nur, ob man Incels nicht zu viel Macht gerade geben würde, wenn man sie mit Frankensteins Kreatur gleichsetzt, weil aus, also so wie ich den Incel verstehe, wir nehmen jetzt mal diesen Klischee-Incel tatsächlich, den man vielleicht auch irgendwie im Castration-Movie sehen kann gerade von...
Ich finde auf jeden Fall schön, dass wir jetzt auch das Gegenwartskino nochmal hier reinbringen.
Noch kurz mit reinbringen. Ja. Dann sind das ja junge Männer, die der Meinung sind, dass sie von einer Gesellschaft ausgeschieden werden, aber sich vor allem so verhalten, dass sie von einer Gesellschaft ausgeschieden werden, weil sie sich selber in bestimmten Foren halt jegliche Empathie abtöten gegenseitig.
Aber ist das nicht auch was beim Monster passiert? Also ich meine, das Monster bringt doch auch den eigenen Betrug, das eigene Leid gegen das Mitleid und das vorher Erlernte bei der Familie in Stellung. Also ich will diese Metapher nicht überstrapazieren, aber ich glaube, damit lässt sich irgendwie arbeiten.
Ich sehe auch, wo du herkommst, und ich sehe auch eine Seminararbeit zu diesem Thema. Mich würde, glaube ich, nur daran stören, dass das Monster ja tatsächlich von der Familie abgelehnt wird, ohne etwas gemacht zu haben. Also tatsächlich aufgrund seines Äußeren, ob dem Oberflächlichsten überhaupt, ob des Sehens abgelehnt wird. Und ich glaube, der Incel wird halt vor allem durch seine Taten abgelehnt, oder? Weil er der Incel wird durch seine Taten abgelehnt, weil er der Meinung ist, dass er durch seine Oberfläche abgelehnt werden würde. Und das Monster wird durch seine Oberfläche abgelehnt, obwohl seine Taten eigentlich gut sind.
Ja, erinnert ihr euch noch, aus welchem Grund die Kreatur, so Justine, in diesen gerichtliche Tötung rennen lässt, der Justine, diesen Fall von Justine manipuliert, und aus welchem Grund, dass man das Monster Elizabeth tötet? Erinnert ihr euch noch an das Verhältnis des Monsters, das habe ich schon hier gesagt, also an dem Punkt, wo es zum Monster geworden ist, hat die Kreatur aber halt auch eine Misogynie mitgenommen. Und es ist definitiv so wirklich auch irgendwie so ausgesprochen, so ein Incel-Reasoning dann darin zu erkennen, wie die Kreatur seine Morde an Frauen, an jungen Frauen rechtfertigt. So, es ist auch sowas wie ein Incel-Reasoning schon angeklungen in der Rechtfertigung, wieso das Monster halt eben sowieso gerade eine weibliche Kumpanin, eine weibliche Kameradin will und wieso Victor es der Kreatur nicht geben will. So, und die beiden jungen Frauen, so Justine, diese Dienerin, Haushälterin und Elizabeth, werden auch getötet als Stellvertreterin für Frauen, Monster die Kreatur annimmt, sie würden es ablehnen. Das ist eine stellvertretende Rache, was von der Kreatur genauso rechtfertigt wird. Und das wiederum ist erstaunlich nah daran, wie die Misogynie von Incels funktioniert. Ich würde dabei nur ganz kurz Exkurs nicht sagen, dass das Buch ist, was Incels erfunden hat. Nein, Keep the Asbestos Flying von George Orwell ist das Buch, was Incels erfunden hat. Lest es nicht.
Also die Beziehung zwischen Orwell und Incels müsste auf jeden Fall in irgendeiner Form studiert werden. Da gibt es sicher auch noch andere Bezugspunkte. Mhm. Ich fand ganz interessant, dass dann nachher die Ablehnung dieser weiblichen Begleiterin für unser Geschöpf eben auch natürlich sich in ihrer potenziellen Gebärfertigkeit, in der Vervielfältigung irgendwie ausdrückt. Also ist die auch...
Victor, du baust die Kreatur selbst. Gib ihr keine Gebärmutter. Junge,
are you stupid? Also das wäre drin gewesen, Victor, aber ich glaube, darin allgemein, das ist vielleicht auch nochmal so eine Möglichkeit als Gegenwartsschablone, also diese Angst davor, dass sich unsere eigenen Schöpfungen selber weiter vervielfältigen. Also ich glaube, die sehen wir ja auch zum Beispiel in vielen aktuellen KI-Diskursen, oder? So Singularität oder sowas, das ist ja, glaube ich, dann auch irgendwie dieses Gefühl so, okay, diese erarbeitete Göttlichkeit des Menschen, die Fähigkeit zur Schöpfung, die dann von unseren Geschöpfen übernommen wird, die ist irgendwie immer eine Angst. Oder das ist die Angst des Gottes, so behandelt zu werden wie ein Sterblicher irgendwie auch da drin. Also diese seltsame Kaskade von Göttlichkeiten, die irgendwie immer nur noch als Echo begriffen werden. Aber was meint ihr dazu? So diese permanente Anwendung, diese permanente Schablonenhaftigkeit von Frankenstein auf Tech-Diskurse, auf KI-Diskurse, auf Cyborg-Diskurse. Was könnt ihr denn damit anfangen, wenn ihr das jetzt nochmal so gelesen habt? Wie nützlich ist denn das hier als Metapher?
Also ich Ja, also Finn kennt die Geschichte, Lukas, ich glaube, du kennst sie, glaube ich, nicht, aber ich habe mich als Autorin in einer Geschichte damit viel beschäftigt, und zwar in so einer Geschichte, die ich mit einem anderen Mythos verbunden habe, nämlich dem Mythos von Galatea. Figur, diese Skulptur, die erschaffen wird und dann aber über ihren Schöpfer hinaus wächst. In meinem Sinne halt auch eine KI, so eine Cyborg-Existenz. Und was für mich diesen Mythos ausmacht, ist ja doch was ganz Ähnliches, als was du gesagt hast, so diese vielleicht auch Unfähigkeit oder Angst über unsere eigene Subjektivität, über unseren eigenen Anthropozentrismus hinauszudenken. So, das ist der Versuch, darüber hinauszudenken, aber letztendlich sind solche Prometheus, Frankenstein, Ex Machina, Galatea-Geschichten immer ein Rekurs darauf, dass wir das nicht können, dass wir uns etwas genuin anderes als das, was wir sind, gar nicht denken können, auch wenn wir es versuchen, weil dann also letztendlich sind alle diese posthumanistischen Geschichten irgendwann für mich dann doch wieder humanistische Geschichten.
Es kippt immer zurück, es sind dann doch immer Warnungen, wie dann eben Frankenstein. Wie müsste denn eine Frankenstein-Rezeption aussehen, die da eine größere Bereitschaft hat, zum Beispiel zu posthumanistischen Narrativen oder so, die diese Erzählung vielleicht positiver liest, die nicht nur eine Warnung drin sieht, sondern sich überlegt, so das Kreatürliche nicht als Menschliche, sondern als etwas Neues, das aber auch einen Wert hat. Also, oder ist das einfach in dieser Geschichte nicht zu finden? Ist Mary Shelley zu sehr Skeptikerin? Also ich meine, es gibt doch auch gerade bei Byron zum Beispiel dann später so Loblied auf Ned Ludd und auf die Luditen und so. Und ich habe das Gefühl, das Romantische hat ja schon auch eine schwierige bis ablehnende Beziehung zu bestimmten Formen von Modernität und Technologie. Also gleichzeitig will man nach vorne, will man in eine neue Welt, aber die Vektoren, die Angebote, die dir bestehen, sind dort immer irgendwie doch etwas, das man eher skeptisch betrachtet, oder?
Das ist ja irgendwie so eine sehr wichtige Frage, weil du Donna Haraway ganz am Anfang reingebracht hast, und so letztendlich braucht es irgendwie für den Posthumanismus einen wirklich von komplett neues Verständnis von Sprache und Subjektivität. Und Donna Haraway hat ja nicht nur irgendwie Cyborg-Manifesto geschrieben, sondern auch A Promise of Monsters, und dafür braucht es eine Bereitschaft, eine Subjektivität zu denken außerhalb seiner selbst, eine wirklich andere Stimme zu akzeptieren. Und vielleicht, so du hast ja so diesen einen spanischen queeren Autor herangebracht.
Paul Preciado, genau. Ein Transmann, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja.
Genau. Und was es dann noch gibt, was auch sehr, sehr wichtig für mich in meiner Frankenstein-Rezeption war, war ein Essay von der Transaktivistin und Historikerin Susan Stryker, My Words to Victor Frankenstein at the Mount of Chamomile, wo sie eben ihre Identifikation mit der Frankenstein-Kreatur so ausbreitet, so das als Metapher herausnimmt, um ihre eigene Trans-Identität zu reclaimen und für ihn verständlich und erfahrbar zu machen, wo sie sich eben als Transfrau, als deswegen marginalisierte Person mit den Monstern, also gerade mit dem Monster identifiziert. So, gerade da so in den 90ern, also hier jetzt in dem Backlash, den wir momentan oder haben oder halt in den vielen irgendwie Sprachräumen Ländern existiert, so werden gerade Trans-Leute mit dieser Frankenstein-Metapher, mit diesen Monströsen des zusammengesetzten Körpers in Verbindung gebracht. Es wird sehr oft als Waffe gegen Transmenschen benutzt. Und das Besondere an diesem persönlichen Essay von Susan Stryker ist, dass sie das komplett positiv neu besetzen will. Wir alle sind zusammengesetzt. Niemand von uns ist natürlich und ganz. Wir alle sind Monster. Ihr naturalisiert das nur, aber ich identifiziere mich mit meinem eigenen Monstersein, und deswegen habt ihr Angst vor mir. So, und vielleicht ist halt auch wirklich so ein queeres Reading, so eine Lesart durch eine queere Theorie, weil man die Identität als etwas nicht Ganzes, sondern Prozessuelles sieht, auch etwas wie Also halt, das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr weit gebracht hat in meiner Lesart von Fremde von Frankenstein. Das ist vielleicht eine Art und Weise, wie man solche Identitätsdiskurse oder noch mal neu denken kann über so etwas Determinierendes hinaus.
Fragen von Alterität. Ich würde sagen, dieses Detournement, diese Neudeutung dieses Frankenstein-Vorwurfs, will ich ihn jetzt mal nennen, gibt's ja auch zum Beispiel bei Caden Mark Gardner und Willow Catlin MacLay in Corpses, Fools and Monsters, die so eine transidente Geschichte des Kinos geschrieben haben, in denen, wir sehen es schon im Titel, denn es geht hier ja sowohl, also Corpses und Monsters sind Zuschreibungen, die wir dort eben bei dem Monster, bei dem Geschöpf irgendwie haben, und auch da gibt es, glaube ich, dann stärker eine positive Identifikation damit. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, wo man in diesem Roman mitarbeiten kann, mit dieser Frage, okay, wir haben hier eine Bewegung hin zu einem angestrebten Ideal. Die Aufklärung bietet ja auch immer ein Ideal eines aufgeklärten Menschen, zu dem wir uns hin aufschrauben, zu dem wir uns hin ausstrecken können. Und die Betonung des Prozesses des Zusammensetzens aus Wissenszuständen macht uns ja alle zu so seltsamen Konglomeraten. Also warum sollte, wenn Identität bedeutet, das ist die Summe der Menschen, die wir getroffen haben, die Summe der Erfahrungen, die gemacht haben, die Summe der Bücher, die wir gelesen haben. Wenn wir ohnehin aus 1000 Ideen und Konzepten zusammengebaut sind, wieso sollte sich das nicht spiegeln, zum Beispiel auf anderen Ebenen wie der des Körpers? Also wieso, wenn wir ohnehin ein Ideengebilde, ein Ideenmonster von mir aus sind, warum muss das bei Körperlichkeit dann so stark anders bewertet werden? Also klar, ich würde sagen, eine Lesart durch Transidentität scheint auf jeden Fall auch etwas sehr Zeitgenössisches zu sein bei gerade Frankenstein.
Ja, ich denke, man darf gespannt sein, was Del Toro machen wird aus seiner Adaption. Man hört ja schon so einiges.
Wird bestimmt super spannend. Del Toro ja eh ein aufregender Regisseur. Also das wird klasse.
Ich würde sagen, genau, Del Toro ist immer ein sehr aufregender Regisseur. Was ich davon gehört habe, ist, dass er wie immer halt seine Kreatur vor allem als Opfer sieht und es wohl vor allem darum gehen wird, wie sehr er die Kreatur unter dem herrischen Herrscher Frankenstein zu leiden hat und von ihm als Spielzeug ausgestellt wird. Wo man ihn jetzt fragen könnte, hast du Frankenstein gelesen, Del Toro? Also wie gesagt, das ist nur vom Hörensagen gerade. Wir werden bestimmt darüber berichten, wenn der Film draußen ist.
Da war ja selbst die Interpretation von Danny Boyle, der einfach abwechselnd seine Darsteller für Monster und Frankenstein gewechselt hat, irgendwie interessanter, die ich...
das ist vielleicht eine gute Frage. Wollen wir mal so ein bisschen über Frankenstein-Adaption im Kino reden? Habt ihr da eine bestimmte Beziehung zu? Weil ich habe mir die James Whale-Adaption nochmal angeschaut, einfach um auch nochmal so den Klassiker mit, würde ich sagen, mit neuen Augen zu sehen. Aber ja, das ist immer noch ein sehr guter Film. Die Fortsetzung The Bride of Frankenstein wahrscheinlich nochmal etwas besser, etwas fantastischer, etwas queerer in allem. Flash for Frankenstein heißt bei uns, glaube ich, Andy Warhols Frankenstein, auf die du auch schon angespielt hast. Lukas ist, möchte nicht sagen, vielleicht die künstlerisch wertvollste, aber sicherlich eine der interessantesten und abgedrehtesten Verfilmungen mit Udo Kier. Und wie gesagt, ich habe doch durchaus einiges über für die Kenneth Branagh Frankenstein-Verfilmung. Und natürlich mein Lieblingsfilm Poor Things, den ich jeden Tag dreimal gucke.
Ja, irgendeine Form von Zivilreligion muss man ja finden. Schön, dass du da was hast.
Young Frankenstein, also hier Mel Brooks. Gibt's da noch?
Klar, Young Frankenstein. Leider nie gesehen, muss ich sagen. Aber es scheint ja auch ein Regisseur zu sein, der sich auch sehr stark mit der Romanvorlage auseinandersetzt in seiner Verfilmung, beziehungsweise auch tatsächlich mit der Idee einer Frankenstein-Verfilmung. Ist es da nicht sogar so, dass Frankenstein wirklich existiert hat und unser Young Frankenstein jetzt irgendwie ein Neffe vom Ur-Frankenstein ist? Habe ich das richtig im Kopf?
Genau, deshalb gibt's ja auch Adoption. Heißt der in Deutschland nicht auch irgendwie Frankenstein Junior oder irgendwie sowas?
Stimmt, es ist ein Film aus den späten 70ern und wir mussten den Deutschen zeigen, dass es lustig ist, deswegen haben wir einen Junior angefügt.
Es gibt auch eine Verfilmung, die habe ich leider noch nicht gesehen, mit Bela Lugosi, mit Boris Karloff, der da nicht die Kreatur, sondern ein Nachfahren von Frankenstein spielt und der da eben auch von der Vergangenheit seiner Familie eingeholt wird. Also das ist dann nochmal eine andere Beschäftigung mit dem Phänomen.
Ja, man muss natürlich sagen, dass das ein unglaublich umfassender Katalog von Filmen ist. Also ob das jetzt die Terence Fisher Filme sind, die ich alle so ein bisschen träge finde. Ich glaube schon, dass diese frühen Universal-Horror-Sachen irgendwie mit am spannendsten sind, einfach, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, bei so Filmen aus dem frühen 20. Jahrhundert, dass noch eine so viel stärkere Beziehung zum 19. und irgendwie auch zu den vorhergehenden Jahrhunderten, irgendwie fühlt sich das für mich nicht primordialer, nicht urtümlicher an, aber irgendwie sind da noch all diese irgendwann realen Ängste, die so ein bisschen mit hineinspielen. Ansonsten müsste ich jetzt gerade überlegen, ich weiß nur, dass ich den Roger Corman nicht so besonders spannend finde, dass ich kein großer Fan von Van Helsing war und dass auch das Monster Squad mich nie so richtig begeistert hat. Also ich glaube, ich bin, zumindest was Filmversionen angeht, jetzt auch kein großer Frankenstein-Konnoisseur, sondern ich nehme da dann halt die kanonisierten und als gut anerkannten Titel auch irgendwie mit. Aber also ich erinnere mich noch zum Beispiel an moderne Versuche, modern vielleicht nur im Sinn von zeitgenössisch, wie Paul McGuigans Victor Frankenstein mit James McAvoy und Daniel Radcliffe. Man hat ja das Gefühl, da spielt vielleicht dann auch so ein bisschen die freundschaftliche, vielleicht auch die queere, irgendwie homosoziale Definition und Interpretation ein bisschen mit hinein. Aber meistens hat man schon das Gefühl, man sieht im Kino doch Echos von James Whale mehr als Echos des Buchs. Und diese Überlagerung der popkulturellen Frankenstein, popkulturellen Figur Frankenstein gegenüber der Romanfigur Frankenstein, ist meistens eher ein Hindernis zu interessanten Adaptionen, würde ich sagen.
Mhm. Ja, ich meine, wir bekommen dieses Jahr ja wahrscheinlich noch Radojuts Dracula, der liegt
schon
auf ein paar
Festivals.
Vielleicht bekommen wir ja auch noch Radojuts Frankenstein. Das wäre auf jeden Fall ein Film, auf den ich gespannt wäre.
Ja, Victor scrollt durch TikTok und findet da die Idee, jemanden wieder. Das ist so seine Version, die Welt kennenzulernen. Er hat dann nachher vor allen Dingen irgendwelche Tänze, er rankt Sachen und so, er kocht hier und da was.
Ja, aber ich möchte, dass die Kreatur schon Flossdancen sehen. Also Radojut, du hast
Ich finde auf jeden Fall gut, dass die TikTok-Diskurse hier nicht 2016 stehen geblieben sind, sondern wir auch die aktuellen Entwicklungen alle mitnehmen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall auch noch.
Ja, soll es sich an ein Straßenschild hängen? Möchtest du das sehen?
Es gibt sicher auf jeden Fall auch eine interessante Version, wo die Sozialisierung des Monsters durch TikTok ihm eine interessante Variante der Welt zeigt. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Musik und mal schauen, was daraus wird.
Maria, vielen Dank, dass du da warst, mit uns diesen Klassiker besprochen hast, uns auch tolle neue Blicke auf den Klassiker eröffnet hast.
Ja, vielen Dank euch.
Ja, nächste Woche, das Programm ist noch ein bisschen im Flux. Wir wollen eigentlich über Shadow Ticket reden, den neuen Roman von Thomas Pynchon, wenn meine Buchhandlung sich endlich dazu bereit erklärt, ihn auszuliefern. Denn ich habe gehört, es gibt anscheinend einen Lieferstopp auf diesem Titel. Aber wir hoffen einfach mal, dass euch Shadow Ticket nächste Woche erwartet. Sonst bestimmt etwas anderes. Wir werden da was finden.
Sonst kommt das große Special zur Druckereikrise und wir dröseln auf, warum das Buch nicht bei Finn ankommt. Das muss doch irgendwie zu erklären sein.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.